Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Und heute geht's um ein Schwert, das oft im Schatten seines großen Bruders steht.
Das Wakizashi, also das Begleitschwert der Samurai. Und ich sag bewusst Begleitschwert, nicht kleines Katana. Denn das wird dem Ding wirklich nicht gerecht.
Weil es eben kein geschrumpftes Katana ist. Das Wakizashi hatte eine ganz eigene Rolle. Klinglänge so zwischen 30 und 60 Zentimetern. Und es war Teil des sogenannten Daisho. Daisho heißt wörtlich übersetzt groß-klein. Also das Schwertpaar aus Katana und Wakizashi, das die Samurai am Gürtel trugen.
Und das Spannende am Daisho ist, dass es ab der Edo-Zeit, also ab 1603 ungefähr, ein echtes Standessymbol war. Nur Samurai durften das Schwertpaar tragen. Toyotomi Hideyoshi hatte Ende des 16. Jahrhunderts ein Schwerttragverbot erlassen, die sogenannte Schwertjagd. Und damit war das Daisho quasi das sichtbare Zeichen deines Standes.
Was viele gar nicht wissen, ist, dass das Wakizashi dabei die Waffe war, die den Samurai wirklich überall hin begleitet hat. Das Katana hat man beim Betreten von Gebäuden abgelegt. Das gehörte zur Etikette. Aber das Wakizashi, das blieb meist im Obi stecken.
Das war also die Waffe, auf die man sich in Innenräumen verlassen hat. In engen Fluren, in kleinen Zimmern, wo man mit einem Katana gar nicht vernünftig hantieren konnte. Da war das Wakizashi mit seiner kürzeren Klinge einfach die bessere Wahl.
Und auf dem Schlachtfeld konnte es auch als Backup dienen. Wenn das Katana beschädigt wurde oder verloren ging, hatte man das Wakizashi als Ersatz. Auch wenn dort Langwaffen wie Yari eh wichtiger waren. Das ist ein komplett eigenständiges Einsatzprofil.
Und dann gibt's da noch die rituelle Seite. Beim Seppuku, also der rituellen Selbsttötung, wurde meist das Wakizashi oder ein Tanto verwendet, nicht das Katana. Die kürzere Klinge erlaubte den präzisen Schnitt. Das war also ein Schwert mit einer enormen symbolischen Bedeutung, weit über den reinen Kampfeinsatz hinaus.
Jetzt muss man sich mal die Entwicklungsgeschichte anschauen. Die japanischen Schmiedetechniken haben sich während der Heian-Periode entwickelt, also grob 794 bis 1185. Das Wakizashi als Typ kam später, aber die Grundlagen entstanden da. Da passierte was Grundlegendes bei japanischen Schwertern.
Der Übergang von geraden Klingen zu gebogenen. In der Heian-Zeit kamen die Tachi auf, also lange gebogene Schwerter für berittene Krieger. Die Samurai entstanden als Kriegerklasse und die Schwerter wurden an ihre Kampfweise angepasst. Die Krümmung machte die Hiebe vom Pferd deutlich effektiver.
Und dann in der Kamakura-Zeit, also ab 1185, da wurde das Ganze richtig perfektioniert. Die Schmiedekunst blühte auf. Berühmte Schmiedeschulen wie die in Bizen oder Mino produzierten Klingen, die bis heute erhalten sind. Die Arbeit mit Tamahagane-Stahl wurde verfeinert, der Faltungsprozess optimiert und das Wissen wurde von Generation zu Generation weitergegeben, direkt vom Meister an den Schüler.
Und das ist bis heute so. Diese Meister-Schüler-Tradition ist nicht abgerissen. Moderne Schwertschmiede in Japan orientieren sich immer noch an den Methoden aus der Kamakura-Zeit. Die Grundtechniken sind im Kern dieselben geblieben.
Dabei fällt auf, dass das Wakizashi in der ganzen Popkultur, in Filmen, Manga, auch in der LARP- und Reenactment-Szene, oft nur als Nebendarsteller wahrgenommen wird. Alle reden über das Katana. Aber wenn man sich die historische Praxis anschaut, dann war das Wakizashi die Waffe, die näher am Samurai dran war. Buchstäblich.
Weil er es praktisch nie abgelegt hat.
Genau. Im Alltag war es quasi immer dabei. Tag und Nacht. Das Katana war die große Geste. Das Statussymbol nach außen. Aber das Wakizashi war persönlich.
Deshalb verdient es einen eigenen, gründlichen Blick. Nicht als Anhängsel des Katana, sondern als eigenständige Waffe mit eigener Geschichte, eigener Funktion und einer Schmiedekunst, die genauso anspruchsvoll war wie beim großen Schwert. Wenn nicht sogar noch anspruchsvoller, weil man auf kürzerer Klinge dieselbe Perfektion erreichen musste.
Und da wollen wir heute rein. In die Handwerkskunst, die hinter so einem Wakizashi steckt. Vom Stahl bis zur fertigen Waffe. Jetzt wird's richtig spannend. Denn wir müssen über das Material reden. Tama-Hagane-Stahl. Das ist das Herzstück jeder traditionellen japanischen Klinge. Und der Herstellungsprozess ist angewandte Metallurgie auf höchstem Niveau.
Und die beginnt nicht in der Schmiede, sondern in einem Tatara. Das sind spezielle Lehmöfen, die nach jeder Schmelze zerstört werden. Ein Einwegofen sozusagen. Da werden Eisensand und Holzkohle schichtweise eingefüllt und dann über etwa 72 Stunden bei Temperaturen von 1200 bis 1500 Grad Celsius befeuert.
Und die Mengen sind beeindruckend. Für eine einzige Schmelze brauchst du rund 2,5 Tonnen Eisensand und etwa 12 Tonnen Holzkohle. Und was kommt am Ende raus? Eine sogenannte Kera, also ein Rohstahlklumpen von etwa 2 Tonnen. Aus dem nur etwa 900 Kilo, also gut ein Drittel, brauchbares Tamahagane gewonnen werden. Der Rest ist Schlacke und minderwertiges Material.
Eine Frage drängt sich dabei auf. Warum überhaupt Eisensand und nicht Eisenerz? In Europa hat man ja mit Erz gearbeitet.
Das ist eine geologische Sache. Japan ist vulkanisch. Es gibt kaum nutzbare Eisenerzvorkommen im klassischen Sinne. Aber durch die Erosion von Granitgestein wird Magnetit freigesetzt, der sich dann in Flüssen und an Küsten ablagert. Eisensand war also schlicht das, was verfügbar war. Und die japanischen Schmiede haben das Beste draus gemacht. Der Sand enthält Magnetit mit einem Eisenanteil von über 50%. Dazu Beimengungen wie Titan und Ilmenit. Die werden beim Verhütten größtenteils abgeschieden. Hochwertiger Satetsu hat möglichst wenig davon. Und vor allem wenig Phosphor und Schwefel. Die machen den Stahl spröde.
Also eine Notlösung, die zur Stärke wurde. Kein Erz vorhanden, also passt man das Verfahren an den Rohstoff an. Und entwickelt dabei was Eigenständiges.
Und der Kohlenstoffgehalt im fertigen Tamahagane variiert enorm. Von sehr niedrig bis sehr hoch. Deshalb sortiert der Schmied das Material auch nach Kohlenstoffgehalt. In Europa hätte man da eher einen definierten Wert angestrebt. Aber genau die Variation ist bei japanischen Klingen gewollt, weil der Schmied verschiedene Qualitäten braucht. Und da kommen wir zum eigentlichen Clou. Der Schmied sortiert das Tamahagane nach Kohlenstoffgehalt. Das härtere Material mit mehr Kohlenstoff wird zum Kawagane. Das bildet die äußere Schicht der Klinge und vor allem die Schneide. Und das weichere Material mit weniger Kohlenstoff, das ist der Shingane, der Kern.
Das Verbundprinzip. Hart außen für die Schärfe, weich innen für die Elastizität. Wenn die Klinge nur aus hartem Stahl bestünde, würde sie bei einem harten Aufprall splittern. Und wäre sie nur weich, könnte man sie nicht scharf schleifen.
Es gibt verschiedene Methoden, wie die Stähle zusammengesetzt werden. Die bekannteste ist Kobuse-Gite. Da wird der weiche Kern quasi vom harten Mantel umhüllt. U-förmig. Aber es gibt auch Honsanmai. Das ist ein dreischichtiger Aufbau mit Kern und 2 harten Außenseiten. Jede Methode hat eigene Vor- und Nachteile. Und die Wahl hängt vom Schwerttyp und der Schule des Schmieds ab.
Spannenderweise sind europäische Schmiede auf ein ganz ähnliches Prinzip gekommen. Bei Wikinger-Schwertern, so ab dem 8. 9. Jahrhundert, findest du auch Verbundkonstruktionen. Verschiedene Stahlsorten werden zusammengeschmiedet, verdreht, gefaltet. Anderer Rohstoff, andere Technik. Aber dasselbe Grundproblem. Wie bekomme ich eine Klinge, die gleichzeitig hart und flexibel ist?
Das ist im Kern Materialwissenschaft. Egal ob in Japan oder Skandinavien. Die Antwort war auf beiden Seiten der Welt eine Verbundkonstruktion.
Übrigens, falls euch die Art von Tiefgang bei Schwertthemen gefällt, lasst gerne ein Abo oder ein Like da. Das hilft uns, genau solche Inhalte weiter zu produzieren.
Aber zurück zum Tamahagane. Was man nicht vergessen darf, der Tatara-Prozess produziert kein einheitliches Material. Der Schmied muss die Kehra auseinanderbrechen und jedes einzelne Stück begutachten. An der Bruchstruktur und der Farbe erkennt er den Kohlenstoffgehalt. Das ist Erfahrungswissen, das sich nicht aus Büchern lernen lässt.
Und hier zeigt sich, was den ganzen Prozess so bemerkenswert macht. Es ist keine Zauberei, es ist knallharte Empirie, über Jahrhunderte verfeinert. Jeder Tatara-Lauf ist anders, jedes Stück Tamahagane ist anders und der Schmied muss das alles beurteilen können, bevor er überhaupt anfängt zu schmieden.
Das Ergebnis ist dann eben dieser einzigartige Verbundstahl. Keine zwei Klingen sind identisch, weil das Ausgangsmaterial immer variiert. Das ist keine Schwäche des Prozesses, das ist sein Wesen.
Jetzt haben wir den Stahl, den Tamahagane, und jetzt geht's ans Eingemachte. Der Schmied nimmt das sortierte Material und erhitzt es auf etwa 1300 Grad Celsius. Bei der Temperatur wird der Stahl weich genug, um ihn zu bearbeiten, aber er darf nicht schmelzen. Das ist ein schmaler Grat.
Und dann beginnt das Falten. Der Stahl wird gehämmert, in die Länge gezogen, dann umgeklappt und wieder zusammengeschmiedet. Und das nicht einmal, nicht zweimal, sondern bis zu 15 Mal. Bei jedem Falten verdoppelt sich theoretisch die Anzahl der Lagen. Das ist reine Mathematik.
Bei 15 Faltungen kommt man dann auf über 32.000 Lagen. Und da muss man kurz innehalten. Denn die Zahl geistert überall rum, in Foren, in Produktbeschreibungen und klingt wahnsinnig beeindruckend. Aber was bedeutet das physikalisch?
Bei 1300 Grad verschmelzen die Stahllagen durch Diffusion. Die Kohlenstoffatome wandern zwischen den Schichten. Nach 15 Faltungen hast du keine 32.000 einzelnen, sichtbaren Lagen mehr. Du hast einen extrem homogenen Stahl.
Die Zahl ist also mathematisch korrekt. 2 hoch 15 ergibt 32.768. Aber sie beschreibt nicht, was tatsächlich in der Klinge passiert. Es sind keine 32.000 Blätterteigschichten.
Der eigentliche Zweck des Faltens ist auch ein ganz anderer. Es geht darum, Verunreinigungen rauszutreiben. Schwefel, Phosphor, Schlackereste. All das wird beim Hämmern und Falten nach außen gedrückt und abgeschlagen. Und gleichzeitig wird der Kohlenstoffgehalt im gesamten Stahlblock vereinheitlicht. Das Falten ist Qualitätskontrolle, kein Schichtenbau.
Was viele auch unterschätzen, ist die physische Belastung. Der Schmied arbeitet stundenlang vor dem Feuer bei über 1000 Grad. Das Hämmern erfordert enorme Kraft und gleichzeitig absolute Präzision. Traditionell hat der Meisterschmied Gehilfen, die mit schweren Vorschlaghämmern zuschlagen, während er mit einem kleineren Hammer die Richtung vorgibt. Der Meister schlägt auf die Stelle, wo die Gehilfen dann treffen sollen.
Das ist koordinierte Teamarbeit unter extremem Zeitdruck. Denn der Stahl kühlt ab. Man hat pro Erhitzungszyklus nur wenige Minuten, in denen das Material bearbeitbar ist. Dann muss es zurück ins Feuer.
Und nach dem Falten beginnt die eigentliche Formgebung. Der Schmied hat jetzt einen homogenen Stahlblock und bringt ihn in die Grundform der Klinge. Erst grob, dann immer feiner. Die Klinge wird, nein, erst kommt der Rücken, dann die, also die Grundform wird angelegt. Und dann arbeitet sich der Schmied Stück für Stück zur Schneide und zur Spitze vor.
Und die Spitze, der Kisaki, das ist der anspruchsvollste Teil der ganzen Formgebung. Der Kisaki ist dieser fächerförmige Bereich am Ende der Klinge, abgegrenzt durch eine Linie, die Yokote heißt. Und je nach Schwerttyp und Epoche gibt's da ganz unterschiedliche Formen. Kokisaki ist klein und fein, typisch für ältere Schwerter. Chukisaki ist die Standardform. Und Okisaki ist lang und aggressiv.
Und jede der Formen verändert die Funktion der Klinge. Ein langer Kisaki verbessert die Durchdringung bei Stichattacken. Ein kurzer macht die Klinge robuster. Der Schmied muss also schon bei der Formgebung wissen, wofür das Schwert gedacht ist.
Und das Tückische beim Kisaki ist, dass ein Fehler die ganze Klinge ruinieren kann. Zu viel Material abgetragen, die Balance stimmt nicht mehr. Die Geometrie passt nicht. Bei der Schneide kannst du nacharbeiten. Beim Kisaki wird's extrem eng.
Und das alles passiert bei wechselnden Temperaturen. Grobformung bei höherer Hitze, Feinarbeiten bei niedrigerer. Der Stahl durchläuft mehrere Erhitzungs- und Bearbeitungszyklen, bis die Form stimmt. Jeder Hammerschlag muss sitzen. Denn was einmal verformt ist, lässt sich nicht beliebig korrigieren.
Am Ende des Prozesses hat der Schmied eine Rohklinge, die bereits die charakteristische Geometrie des Wakizashi zeigt. Die Krümmung, die Breite, der Übergang zum Kisaki. Aber sie ist noch nicht gehärtet, noch nicht geschliffen, noch nicht poliert. Das kommt alles danach. Was bis hierhin passiert ist, ist reines Schmiedehandwerk. Feuer und Hammer und Erfahrung. Jetzt kommt der Moment, der über die Klinge entscheidet. Die Differentialhärtung. Und das Prinzip ist eigentlich genial in seiner Einfachheit. Die Rohklinge wird mit einer speziellen Lehmmischung überzogen. Aber nicht gleichmäßig. Auf den Klingenrücken kommt eine dicke Schicht. Und auf die Schneide nur ein ganz dünner Film.
Und dann geht die Klinge ins Wasser. Die Schneide mit der dünnen Lehmschicht kühlt schnell ab. Der Rücken mit der dicken Schicht langsam. Und genau die unterschiedliche Abkühlgeschwindigkeit verändert die Kristallstruktur im Stahl. An der Schneide bildet sich Martensit. Das ist extrem hart und spröde. Am Rücken bleibt der Stahl als Perlit erhalten, weicher und elastisch.
Das greift direkt in das Verbundprinzip der Klinge ein, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Der härtere Außenstahl und der weichere Kern reagieren beim Abschrecken unterschiedlich auf den Temperaturschock. Der harte Kawagane nimmt die Martensitstruktur an der Schneide an. Der weiche Shingane im Kern bleibt flexibel. Das ist angewandte Physik. Kein Zufall.
Und der Moment, das Yaki-Ire, das Abschrecken, das ist der kritischste Punkt im gesamten Herstellungsprozess. Die Klinge hat zu dem Zeitpunkt schon Wochen Arbeit hinter sich. Die Stahlgewinnung, das Falten, die Formgebung. Und wenn beim Abschrecken die Temperatur nicht stimmt oder der Lehm nicht richtig aufgetragen wurde, kann die Klinge reißen oder sich so stark verziehen, dass sie unbrauchbar wird.
Das ist ein enormes Risiko. Es gibt keine Korrekturmöglichkeit. Wenn die Klinge bricht, ist alles verloren.
Und die Schwierigkeit ist, dass der Schmied die Klinge in einem abgedunkelten Raum erhitzt, um die Farbe des Stahls besser beurteilen zu können. Die Temperatur wird rein visuell eingeschätzt, an der Glühfarbe.
Das ist also kein Prozess, bei dem man einfach ein Thermometer reinsteckt. Das ist reines Erfahrungswissen. Der Schmied muss die richtige Rotfärbung erkennen und dann geht die Klinge ins Wasser. In Bruchteilen von Sekunden entscheidet sich, ob Wochenarbeiten Meisterwerk werden oder Schrott.
Und was dabei als Nebenprodukt entsteht, ist das Hamon. Diese wellenförmige Linie entlang der Klinge, die man nach der Politur sieht. Sie markiert exakt die Grenze zwischen dem harten und dem weicheren Stahl, von der wir gerade sprachen. Jede Klinge hat ein einzigartiges Hamon, weil die Lehmauftragung und die Abschreckbedingungen nie exakt identisch sind.
Und das Hamon ist nicht nur hübsch, es ist eine Art Signatur. Erfahrene Sammler und Experten können am Hamon-Muster erkennen, aus welcher Schmiedeschule eine Klinge stammt. Suguha ist ein gerades Hamon, eher schlicht, typisch für die Yamato-Tradition. Choji sieht aus wie Nelkenblüten, das verbindet man mit Bizen. Gunome hat wellenförmige Zacken. Jede Schule hatte ihre bevorzugten Muster. Und nach dem Härten beginnt dann die Oberflächenbearbeitung. Und die macht nicht der Schmied selbst. Das ist ein komplett eigenständiger Beruf. Der Togishi, der Schwertpolierer, übernimmt die Klinge nach dem Härten. Die Politur kann 2 bis 3 Wochen dauern. Oft länger als das eigentliche Schmieden.
Der Togishi arbeitet mit traditionellen Poliersteinen, den Tuishi, Und zwar in zwei großen Phasen. Erst der Shitaji-Togi, der Grundschliff, bei dem die Klingengeometrie verfeinert und Unebenheiten beseitigt werden. Dann der Shiage-Togi, die Feinpolitur. Da kommen bis zu 7 verschiedene Steinsorten zum Einsatz. Manche davon weniger als einen Millimeter dünn.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Und die Politur ist nicht nur Kosmetik. Sie macht das Harmon erst richtig sichtbar, verbessert die Schneidleistung. Aber vor Korrosion schützt er die richtige Pflege mit Öl, nicht die Politur selbst. Die verschiedenen Klingenbereiche zeigen nach der Politur unterschiedliche Texturen, das sogenannte Hada und Jihada. Das sind die Oberflächenstrukturen, die durch den Faltungsprozess und die verschiedenen Stahltypen entstehen.
Für einen Kenner ist die Klingenoberfläche wie ein offenes Buch. Hada, Harmon, Jihada. All die Strukturen verraten, wie der Stahl gefaltet wurde, wie die Härtung verlief, welche Technik angewendet wurde. Das ist Qualitätskontrolle und Kunstbewertung in einem. Eine gut polierte Klinge verbirgt nichts. Sie zeigt alles.
Aus dem Grund ist der Togishi so wichtig. Ein schlechter Polierer kann eine hervorragende Klinge ruinieren. Und ein guter Polierer kann Qualitäten sichtbar machen, die vorher verborgen waren. Das sind zwei getrennte Handwerke, die perfekt zusammenwirken müssen. Jetzt haben wir die Klinge, gehärtet und poliert. Aber ein Wakizashi besteht aus so viel mehr. Das Beeindruckende dabei, der Schmied ist ab dem Punkt gar nicht mehr der Hauptakteur. Jede einzelne Komponente wird von einem anderen Spezialisten gefertigt.
Der Zubermacher, der Griffwickler, der Scheidentischler, der Lackierer. Wir reden hier von einem halben Dutzend Handwerker, die alle auf ihrem Gebiet Meister sind. Ein traditionelles japanisches Schwert ist echte Teamarbeit, kein Ein-Mann-Projekt.
Fangen wir mit dem Tsuba an, dem Handschutz. Der wird aus Eisen oder aus speziellen Kupferlegierungen gefertigt. Und das Interessante sind die Durchbruchmuster. Die haben eine doppelte Funktion. Die reduzieren einerseits das Gewicht, was bei einer Waffe, die man stundenlang trägt, nicht trivial ist, und andererseits schaffen sie Raum für die Gestaltung.
Gravuren, Einlegearbeiten, manchmal ganze Szenen in Miniatur. Es gibt Tsuba mit Landschaftsdarstellungen, mit Tieren, mit mythologischen Figuren. Der Tsuba ist das Erste, was man sieht, wenn das Schwert im Obi steckt. Das ist die Visitenkarte des Schwertes.
Und dann der Griff, der Tsuka. Der basiert auf einem Holzkern, der wird mit Rochenhaut überzogen. Same heißt die auf Japanisch. Die Haut hat eine ganz eigene Textur. Kleine, harte Knötchen auf der Oberfläche, fast wie Schleifpapier. Und das ist kein dekoratives Detail. Das ist eine pragmatische Materialwahl.
Die Rochenhaut verhindert, dass die Wicklung darüber verrutscht. Das ist die Basis für den sicheren Halt. Und drüber kommt dann die Tsuka-Ito-Wicklung, traditionell aus Seide oder Baumwolle. Die folgt strengen Mustern, die über Jahrhunderte entwickelt wurden. Jede Schleife sitzt an einer definierten Stelle. Die Spannung muss gleichmäßig sein und das Ganze muss auch nach Jahren noch halten.
Zwischen der Wicklung und der Rochenhaut sitzen dann die Menuki, zwei kleine Metallornamente, eins auf jeder Seite des Griffs. Die verbessern die Griffigkeit, indem sie leichte Erhebungen unter der Wicklung bilden. Aber sie haben auch eine symbolische Dimension. Die Motive waren oft personalisiert.
Drachen für Macht und Schutz. Kraniche für Langlebigkeit. Oni als Wächterfiguren gegen böse Geister. Manche Menuki trugen auch das Kamon, also das Familienwappen des Besitzers. Aber daneben gab es eben die ganze Motivvielfalt. Die Goto-Schule in der Edo-Zeit war berühmt für besonders feine Menuki aus Shakudo. Das ist die Gold-Kupfer-Legierung mit der typischen schwarzen Patina. Die kriegt man durch chemische Behandlung. da steckt unglaublich viel Identität drin. In den winzigen Teilen.
Und dann die Saya, die Scheide. Die wird aus
Magnolienholz, Honoki auf Japanisch. Und die Holzwahl ist alles andere als zufällig. Magnolienholz ist weich, gerade gewachsen, extrem feinkörnig und nimmt Lack hervorragend auf. Aber der entscheidende Punkt ist, dass es klingenschonend ist. Das Holz ist weich genug, dass es die gehärtete Klinge beim Einschieben und Herausziehen nicht zerkratzt. Und es nimmt kaum Feuchtigkeit auf, was den Stahl vor Korrosion schützt.
Der Herstellungsprozess der Saya ist dabei erstaunlich aufwendig. Man nimmt ein makelloses Stück Magnolienholz, spaltet es der Länge nach in zwei Hälften, höhlt beide Seiten mit traditionellen Werkzeugen exakt aus und fügt sie dann wieder zusammen. Die Passung muss so präzise sein, dass die Nahtstelle praktisch unsichtbar ist. Drüber kommen dann mehrere Lackschichten, die schützen und gleichzeitig Raum für künstlerische Gestaltung bieten.
Und dann kommt der Moment, auf den alles hinausläuft. Die Montage. Alle die Einzelkomponenten müssen jetzt perfekt zusammenpassen. Es beginnt mit einer Probemontage, bei der die ideale Position für Tsuba und Seppa, das sind die Unterlegscheiben, bestimmt wird.
Und die Passung zwischen Klinge und Saya ist, das ist wie ein, naja, stell dir einen Maßanzug vor. Die Klinge muss fest genug sitzen, dass sie nicht aus der Scheide rutscht, wenn man sich bewegt. Aber gleichzeitig muss man sie mit einer Daumenbewegung am Tsuba lösen und dann in einer fließenden Bewegung ziehen können. Das ist ein extrem schmaler Grat.
Was viele nicht bedenken, ist die Balance. Die ist nicht nur eine Frage der Klinge selbst, sondern des gesamten Schwertes. Durch die gezielte Abstimmung der Materialgewichte aller Komponenten und deren exakte Positionierung erreichen die Handwerker den optimalen Schwerpunkt. Das beeinflusst direkt, wie sich das Wakizashi in der Hand anfühlt und wie kontrolliert man damit arbeiten kann.
Und deshalb ist die Endkontrolle so umfassend. Da wird die Symmetrie der Griffwicklung geprüft, die Position der Menuki, die Oberflächenqualität der Saya, die Leichtgängigkeit des Zugs, jedes Detail, mehrfach. Das fertige Wakizashi muss technisch und ästhetisch eine perfekte Einheit bilden.
Und das zeigt eben, warum ein traditionelles Wakizashi nie das Werk eines Einzelnen ist. Der Schmied allein kann kein Schwert fertigstellen. Er braucht den Togishi für die Politur, den Tsubashi für den Handschutz, den Sayashi für die Scheide, den Tsukamakishi für die Griffwicklung. Jeder ein Spezialist mit eigener Ausbildung, eigenem Werkzeug, eigener Tradition.
Und am Ende entsteht aus all den Einzelteilen was, das mehr ist als die Summe seiner Teile. Das ist keine Übertreibung, das ist schlicht das Ergebnis, wenn mehrere Meisterhandwerker gemeinsam an einem Objekt arbeiten. Jeder mit Jahrzehnten Erfahrung.
Jetzt haben wir den gesamten Herstellungsprozess durchlaufen. Vom Eisensand im Tatara über das Falten, die Härtung, die Politur bis hin zur Montage. Und die Frage ist, woran erkennt man eigentlich, ob das Ergebnis gut ist? Was macht ein hochwertiges Wakizashi aus?
Das Erste, was auffällt, ist die Oberfläche. Eine gute Klinge hat eine gleichmäßige, feine Struktur. Keine Dellen, keine Kratzer, keine trüben Stellen. Die Politur muss makellos sein, denn sie ist das Fenster in den Stahl. Alles, was der Togishi nicht sauber herausgearbeitet hat, fällt einem Kenner sofort auf.
Und dann der Hamon. Der muss über die gesamte Klingenlänge in einem ausgewogenen Muster verlaufen. Nicht abrupt abbrechen, nicht unregelmäßig springen. Ein guter Hamon hat einen eigenen Rhythmus. Und was viele Leute nicht wissen, man kann ein echtes Hamon, das durch Differentialhärtung entstanden ist, von einem geätzten oder aufgemalten unterscheiden. Ein echter Hamon hat eine dreidimensionale Struktur, wenn man die Klinge im Licht dreht. Ein gefälschter ist nur eine Linie auf der Oberfläche.
Und unter der Oberfläche geht die Analyse weiter. Das Stahlgefüge muss homogen sein, keine Risse, keine Einschlüsse. Die Schweißverbindungen zwischen den Stahllagen müssen nahtlos sein. Wenn du eine Klinge gegen das Licht hältst und kleine dunkle Punkte oder Linien siehst, die nicht zum Hadar-Muster gehören, dann sind das Schwachstellen. Die können im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Klinge bricht.
Und dann die Balance zwischen Schneidenhärte und Rückenelastizität. Eine Klinge, die nur hart ist, splittert. Eine, die nur weich ist, verbiegt sich. Die Kunst liegt in der Ausgewogenheit. Und die spürst du, wenn du das Schwert in die Hand nimmst.
Ein gutes Wakizashi liegt so im Griff, dass du es führen kannst, ohne dagegen arbeiten zu müssen. Der Schwerpunkt sitzt dort, wo er hingehört. Und die Klinge reagiert auf minimale Bewegungen.
Bemerkenswert ist dabei, dass bei japanischen Schwertern Technik und Ästhetik nie getrennt betrachtet werden. Die Stahlmaserung, das Hadar, das ist ein technisches Nebenprodukt des Faltungsprozesses. Aber gleichzeitig ist es eines der schönsten Merkmale der Klinge. Der Hamon-Verlauf zeigt die Präzision der Härtung. Aber auch die Handschrift des Schmieds. Die Proportionen zwischen Klingenlänge und Breite folgen technischen Vorgaben, die sich über Jahrhunderte entwickelt haben. Und trotzdem ergibt das Ganze eine harmonische Form.
Das ist im Grunde das Prinzip, das sich durch die gesamte japanische Handwerkstradition zieht. Funktion erzeugt Form und die Form wird selbst zum ästhetischen Ausdruck. Nichts am Wakizashi ist rein dekorativ und nichts ist rein funktional. Alles ist beides gleichzeitig.
Und die Tradition lebt. Die Ausbildung neuer Schwertschmiede läuft in Japan bis heute im direkten Meister-Schüler-Verhältnis. Der Schüler lernt beim Meister. 5 bis 10 Jahre mindestens, oft länger. Es gibt in Japan wohl um die 200 bis 300 lizenzierte Schwertschmiede, die mit traditionellen Methoden arbeiten dürfen. Und die unterliegen strengen Auflagen. Maximal 2 Kurzschwerter oder ein Schwertpaar pro Monat. Mehr ist nicht erlaubt. Das sichert die Qualität.
Und was sich verändert hat, ist nicht die Grundtechnik, sondern die Hilfsmittel drumherum. Moderne Werkzeuge unterstützen bei der Temperaturführung, bei der Kontrolle der Schmiedebedingungen. Aber die Grundtechniken, das Falten, das Formen, die Differentialhärtung, das bleibt Handarbeit. Das kann keine Maschine ersetzen, weil es auf Erfahrungswissen basiert, das sich nicht in Algorithmen packen lässt.
Und das ist vielleicht das Beeindruckendste an der ganzen Geschichte. Wir reden hier nicht über ein totes Handwerk, das man im Museum bestaunen kann. Das wird aktiv weitergegeben. Vom Meister an den Schüler. Mit derselben Ernsthaftigkeit und Hingabe wie vor Jahrhunderten. Und das Wakizashi steht sinnbildlich dafür. Es war nie das auffällige Schwert, nie das, über das alle reden. Aber es war immer da. Nah am Träger. Persönlich. Durchdacht bis ins letzte Detail. Und die Handwerkskunst, die dahinter steckt, verdient es, dass man sie kennt und versteht.
Und damit sind wir am Ende der Episode angekommen. Wenn dich japanische Schmiedekunst fasziniert, dann schau gerne mal auf battlemerchant.com vorbei. Da findest du nicht nur Wakizashi und Katana, sondern auch jede Menge andere Themen rund um historische Waffen und Ausrüstung. Und auf dem Blog gibt's noch viel mehr zu entdecken. Für alle, die sich für Geschichte und Handwerk begeistern.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.